Ja, im Moment fühlt sich das einfach so an. Man ist doch mit einer Menge Zeugs beschäftigt, den lieben langen Tag, die ganze Woche über. Und da ist es gut, sich immer neu zu fokussieren. Wo immer wir unterwegs sind und was uns beschäftigt, er ist da. Und wir sammeln uns einfach mal jetzt zum Motto dieses Sonntags. Wir haben es gerade schon mal gehört aus Römer 12, den Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Kann man sich ja leicht merken. Einfach zwei Gegensätze. Und sogar die Zahlen Römer 12, 21 müsste man sich doch irgendwie merken können, oder? Wir hören dazu Worte aus der Predigt. Ganz was Elementares von dem, was Jesus weitergegeben hat, was ihm sehr wichtig war. Weltbekannte Verse aus Matthäus 5, da lese ich uns ab Vers 38. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über die Bösen und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebet eure Feinde, muss ich mir alles gefallen lassen? Das ist ja die Frage, die vielen sofort kommt. Vielleicht hast du die auch schon mal gestellt. Muss das denn wirklich sein? Kann er das von mir erwarten, dass ich mich entehren lasse durch Schläge, dass ich mich regelrecht berauben, mich erpressen lasse und das alles so hinnehmen soll? Mit der Bergpredigt insgesamt haben sich schon viele kluge Menschen ganz schön schwer getan. Sie haben zum Beispiel festgestellt, damit kann man überhaupt keinen weltlichen Staat aufbauen. Das funktioniert einfach nicht. Mit den 10 Geboten zum Beispiel würde das ja klappen. Gotteslästerung kann man verbieten. Man könnte die alten Fürsorge gesetzlich regeln. Gesetzliche Feiertage haben wir ja auch. Wir können Schutz bieten für die Ehe und Familie. Wir könnten Gewaltverbrechen eindämmen und Eigentumsdelikte untersagen. Kann man alles mit Gesetzen machen. Aber mit solchen Aufforderungen, wie Jesus sie hier ausspricht, funktioniert das doch nicht, oder? Warum sagt er das? Was hat er im Sinn? Was meint er denn überhaupt damit? Manche haben schon gedacht, das ist so eine Art Lehrertrick. Man gibt den Schülern eine Aufgabe, die völlig unlösbar ist, und dann merken sie mal, wie dumm sie sind. Und dann werden sie gefügig. Ob das zu Jesus passt? Viel mehr Menschen gehen davon aus, es handelt sich um ein Ideal. Das wäre doch toll, wenn alle so leben würden, oder? Hauptsache, die Richtung stimmt und wir geben uns wenigstens einigermaßen Mühe. Na, und diejenigen, die das ganz gut hinkriegen, die nennen wir dann vielleicht guter Christ. Und solche, die noch ein bisschen besser sind, die sind dann Heilige. Die spielen dann irgendwo in der Meisterklasse. Aber das ist alles viel, viel zu menschlich gedacht. Jesus hat was anderes mit uns vor. Und ich habe versucht, das hier mal zusammenzufassen. Also, wir gehen mal weiter. Lebe differenziert und eindeutig, lebe als Kind des Vaters, deines Vaters, und lebe mit Jesus. Ist ganz einfach, wenn wir uns das Stück für Stück anschauen. Lebe differenziert und eindeutig. Nun, dazu gehört zunächst mal zu wissen, was steht denn wirklich in der Bibel. Recht und Rücksicht hat im Alten Testament immer Vorfahrt. Güte und Großzügigkeit werden da ganz groß herausgestellt. Von Seiten Gottes und mit Blick auf die Menschen. Ja, da steht was vom Zahn um Zahn, Auge um Auge. Aber das ist kein Freibrief für Rache. Das ist auch nicht nur so eine Rachebremse nach dem Motto, immer schön verhältnismäßig, wer dem anderen nur einen Zahn ausgeschlagen hat, der darf auch nur einen Zahn ausgeschlagen bekommen. Es geht schon die ganze Zeit, auch im Alten Testament, um Entschädigung in diesem Zusammenhang. Wenn ich jemandem einen Schaden zufüge, dann muss ich dafür aufkommen, muss ich Verantwortung übernehmen und dazu stehen. Das ist gemeint. Angenommen, ich bin richtig wütend und schlage jemanden krankenhausreif. Ja, dann ist da ein Verdienstausfall, da entstehen Arztkosten und das muss ja einer bezahlen. In dem Moment ich, wo ich das selber verursacht habe. Also ein Wort für Menschen, die andere schädigen. Und der Sinn ist dabei, es wieder gut zu machen. Wo es denn irgend geht. Manchmal geht das eben nicht mehr. Und natürlich braucht man dann auch Strafe. Wenn gar nichts mehr geht, braucht man wenigstens eine Abschreckung, um das Böse einzudämmen. Und dann hat auch die Gemeinschaft eine Verantwortung, dass das Böse nicht einfach um sich greift und die ganze Gesellschaft durchwuchert. Aber das ist noch nicht alles. Nirgendwo in der Bibel steht, du sollst deinen Feind hassen. Das Gebot der Nächstenliebe gibt's schon im Alten Testament. Was will nun Jesus von den Christen? Sollen die immer kuschen? Immer den unteren Weg gehen? Nun, er wendet sich tatsächlich an Menschen, die an ihn glauben und die geschädigt werden, die jetzt Opfer sind. Und wie sollen sie umgehen mit dem, was ihnen da an Unrecht geschieht? Wir können es zum Beispiel an den Aposteln sehen. Wie haben die das denn gemacht? Als erstes fallen mir Petrus und Johannes ein. Die haben mir die Botschaft von Jesus weitergegeben. Hätten die das nicht getan, dann würden wir sowas wie eine Bergpredigt hier und heute gar nicht lesen können. Und das hätten sie nicht tun können, wenn sie nicht auch irgendwie danach gelebt hätten. Das hätte ihnen noch keiner abgekauft. Das hätte sich doch schnell erledigt. Offenbar haben sie danach gehandelt. Aber sie haben auch nicht immer nur gekuscht. Zum Beispiel vor dem Hohen Rat, vor dem höchsten Gericht, das die Juden damals hatten. Da haben sie nicht gesagt, oh, das fasst euch nicht, dass wir von Jesus reden. Na, dann lassen wir das vielleicht besser. Oder wenigstens nicht in aller Öffentlichkeit im Tempel. Wir machen das im Wohnzimmer, irgendwo im Hinterhof, kriegt dann keiner mit, wir können uns doch einigen. Nein, haben sie nicht. Sie haben gesagt, es geht gar nicht anders. Wir müssen dazu stehen, wir müssen davon reden, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, ob euch das in den Kram passt oder nicht. Sie haben sich nicht gebeugt. Sie waren unerschrocken, denen gegenüber, die sie am liebsten verschlungen hätten. Ein wichtiger Kronzeuge und ein Beispiel ist natürlich auch immer der Apostel Paulus. Der hat nun wirklich Schläge eingesteckt wie kaum ein anderer. Und das hatte er nie verdient. Er war immer verfolgt. Und er hat sie wirklich oft genug gekriegt. Aber gelegentlich hat er sich auch auf sein Recht als römischer Bürger berufen. Und er hat gesagt, stopp, Moment, so geht's nicht. Zum Beispiel in Philippi, da haben sie ihn ungerechtfertigt eingesperrt, vorher massiv misshandelt. Und das von ganz offizieller Stelle, von den Behörden. Da kam dummerweise keiner vorher auf die Idee, mal zu fragen, ob das angebracht ist. Und dann wollten sie ihn ganz still und heimlich aus dem Gefängnis entlassen und schnell Gras über die Sache wachsen lassen. Und dann hat der Apostel Paulus gesagt, nee, machen wir nicht mit. Ihr kommt hier selber. Und mein Kollege und ich, wir werden öffentlich rehabilitiert. Da hat der Apostel drauf bestanden. Nicht um sein Ego aufzupolieren. Nicht um zu zeigen, hier, ich kann mich durchsetzen. Sondern für die Gemeinde in Philippi, damit die einen guten Stand hatten. Um deren Rechte zu sichern. Nicht, dass sie da irgendwie als Halbkriminelle unnötig dastehen. Bei der Auseinandersetzung mit ihr Lehrern war der Apostel Paulus auch nicht so fürchterlich nett. Na, wie hieß das da noch im Galaterbrief irgendwo? Sollen doch diejenigen, die euch zur Beschneidung nötigen wollen, sich selber gleich kastrieren lassen? War nicht nett, oder? Er hat gesagt, Freunde, wir geben nicht ein Stückchen nach, auch nicht für einen Moment, wenn es ums Heil geht. Wir sagen nicht einfach, ja, ja, ist schon in Ordnung. Oder du hast deine Meinung, wir haben unsere, ach, das wird schon irgendwie. Paulus nahm kein Blatt vor den Mund. Und es gab ja auch Leute, die haben von ihm einfach verbreitet, wisst ihr was, das ist gar kein richtiger Apostel. Also, der nimmt keine Spendengelder an, der hat keine Frau in der Begleitung und irgendwie ist er doch gar nicht von Anfang an dabei gewesen und sowas alles. Der Apostel Paulus hat gesagt, hier Freunde, ich bin ein Apostel und das wisst ihr ganz genau. Warum? Damit man ihm den roten Teppich ausrollt? Damit er in goldenen Pantoffeln rumlaufen kann? Nein, es ging ihm um die Botschaft. Also man muss differenzieren. Für die Welt hat er echt den Clown gespielt. Aber er hat an keiner falschen Stelle irgendwas nachgegeben. Lebe differenziert. Schau doch mal, was wo passt. Und wie du dich verhalten musst. Es geht gar nicht darum, immer nur dich zu ducken. Die Freunde vom Harmonieclub hören das nicht gerne. Aber manchmal gehört zur Liebe nicht, dass man sich etwas gefallen lässt, sondern dass man sagt, was einem nicht gefällt. Dass man um der Liebe willen zur Wahrheit steht, auch zum eigenen Recht und zur eigenen Meinung. Differenziere und sei eindeutig. Es geht nicht um ein Hin und Her. Und dann lebe als ein Kind deines Vaters. Beim Vater, da denkt die Bibel nicht immer nur an Verwandtschaft, sondern mehr an Zusammengehörigkeit und Übereinstimmung. Wenn der Apostel Paulus zum Beispiel den Timotheus seinen rechten Sohn nennt, dann sagt er nicht hier, ist zwar unehelich, aber ich bekenne mich dazu, sondern sagt er, nee, wir haben dieselbe Einstellung. Der geht mit derselben Haltung an diesen Dienst wie ich auch. Wir stimmen da überein. Ja, und dein Vater, wie ist er denn so? Jesus sagt, schau dir das doch mal an. Er lässt seine Sonne scheinen. Über die Guten genauso gut wie über die Bösen. Als Kinder haben wir mal was gesungen. Ne? Es regnet, die Erde wird nass. Ne? Manche kennen das noch. Sollen doch die bösen Kinder nass werden, aber ich bitte lieber nicht. Mein Gott lässt seine Sonne scheinen und er lässt es auch regnen. Für alle. Ja, und das macht er immer. Und wir? Bei schönem Wetter, da sind wir auch gut drauf, oder? Da kann sogar einem eingefleischten Muffelbrocken auf einmal eine freundliche Begrüßung rausrutschen, wenn es denn gerade so passt und die Stimmung danach ist. Nun, in anderen Situationen ist es dann anders und dann zeigt sich relativ schnell, wie wir so unterwegs sind. Apropos unterwegs, ich musste dabei an Fahrzeuge denken. Die hier fand ich richtig schick, 160-fach verkleinert, richtig niedlich. Die kenne ich noch aus der Bundeswehrzeit und da hieß so ein Teil GL, für geländegängig. Da kann man überall mit lang fahren. Wir hatten da auch andere Autos, die sahen mehr so aus. Andere Farbe und westdeutsches Fabrikat, aber eben genau so. Die hießen HÜ, handelsüblich. Da kommt man notfalls übers Kopfsteinpflaster mit, aber eben nicht durchs Gelände. Ja, und so ist das auch mit der Freundlichkeit und der Liebe von Menschen im Allgemeinen. Unter guten Voraussetzungen und mit denen, die wir kennen und mögen, ist es doch ganz leicht, freundlich, liebevoll miteinander umzugehen. Mit denen, von denen man auch Gutes erwartet oder mit denen man vielleicht Gutes erlebt hat, da ist das doch ganz leicht. Und dann haben wir auch ganz viel Spaß dran, wenn wir mal glänzen können und mal unsere Freundlichkeit so richtig raushängen lassen. Aber dann gibt es eben die anderen die anderen Menschen, die anderen Situationen und da kommt man mit der handelsüblichen Freundlichkeit nicht durch. Mit der Nettigkeit der Kassiererin, die an der Kasse sitzt und zu jedem fürchterlich freundliche Worte sagen muss, die manchmal auch gar nicht mehr so nachklingen, zu Menschen, die sie vielleicht nicht mal anschauen kann. Lebe als Kind deines Vaters, so wie er ist, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Liebe, die voraussetzungslos ist, die da durchkommt, wo du mit deinen eigenen Möglichkeiten einfach am Ende bist. Und vor allen Dingen lebe mit Jesus. Er stellt nicht einfach ein paar wahnwitzige Forderungen auf und lässt dich damit allein. Er lässt dich nicht einfach mit einem komplizierten Auftrag durch eine schwierige Welt stiefeln, sondern er geht mit dir, er geht dir voran. Du kannst ihm nachfolgen. Er bahnt dir den Weg, er macht es dir möglich. Wenn's gut ist, bist du ein Kind deines Vaters, des vollkommenen Vaters im Himmel. Aber du bist nicht Gott, ich bin's auch nicht. Ich bin auch nicht vollkommen. Ich muss alleine scheitern. Aber ich kann mich mit Jesus durchs Gelände bewegen, weil er mich mitnimmt. Ich kann für die beten, die mir übel mitspielen. Ich kann Vergeltung bleiben lassen. Da, wo ich eben Schlimmes erlebt habe. Und das ist nicht einfach eine Forderung nach dem Motto, mach das gefälligst, als würde uns Jesus auch so erpressen. Nein, das ist eine riesige Freiheit, das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk. Das hast du natürlich nicht von dir aus. Und Jesus weiß das doch. Und wenn ihm irgendwas wichtig ist, dass du echt bist, wahrhaftig bist, dass du auch sagen kannst, nee, ich bin noch nicht so weit, dass du dann aber auch nicht im Schlamassel stecken bleibst, sondern im Vertrauen auf ihn durchziehst, weiterkommst. Ohne ihn bist du bei handelsüblich. Und manchmal musst du einfach sagen, ja, da stehe ich jetzt. Und damit komme ich einfach nicht durchs Dickicht. Aber das ist ein wichtiger Schritt, damit er dir überhaupt weiterhelfen kannst. Ich weiß gar nicht, woran hast du im Hinterkopf gedacht, wenn ich hier die ganze Zeit davon spreche? An Kollegen, an die Familie, an Gemeindeerfahrung, an Situationen, die vielleicht schon lange her sind, die dich aktuell beschäftigen. In jeder Beziehung ist Jesus bei dir, wenn du mit ihm gehst, wenn du mit ihm lebst. Und in jeder Beziehung kann er dir weiterhelfen. Er möchte, dass du am Ende als Sieger dastehst. Nicht als Sieger über andere Menschen, nicht als der, der sich durchgesetzt hat, sondern als Sieger in den Augen Gottes, als Sieger über das Böse mit Hilfe des Guten, als Sieger im Gefolge des Siegers. Denn nur mit ihm kannst du das sein. Es geht bei der Feindesliebe nicht darum, dass man sich alles gefallen lassen muss, was man die Freiheit findet, als Kind Gottes mit Jesus zu leben, dass man wirklich mit ihm überwindet. Ich habe jetzt hier einiges angeregt und ich hoffe, dass Jesus zu unseren Herzen sprechen kann mit all dem. Jetzt ist eine Weile schweigen und dann mit uns zu ihm beten. Wir neigen uns vor unserem Gott.